Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, wie man so schon zusammenfliegt. Und das meine ich durchaus ernst. Als wir vorhin für den Gottesdienst beteten, da waren noch nicht so viele, da habe ich gebetet, Herr, du sagst nicht, erst wenn 40 da sind, komme ich. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich schon da. Und deshalb sind wir weitaus mehr und er ist da. Das zeigt uns auch, er ist nicht in der Krippe geblieben, sondern ist seinen weiteren Weg gegangen, bis ja, in den Himmel und bis in unsere Herzen, hoffe ich. Und darum soll auch diese Predigt ein wenig den Blick weiten für das, was wir Weihnachten feiern. Immer wieder hat ja die Weltgeschichte besondere Persönlichkeiten hervorgebracht, die Weltruhm erlangt haben. Die meisten Geschlechterfolgen verlaufen allerdings Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ohne besonderes Aufsehen zu erregen. Manch eine Ahnentafel ist doch zu ihrem Ende gelangt. Doch manchmal passiert etwas Besonderes. Da geht auf einmal eine besondere Persönlichkeit aus einer Ahnenfolge hervor. Ein Staatsmann vielleicht oder ein großer Erfinder, ein Dichter wie Goethe oder ein Komponist wie Johann Sebastian Bach. Und das sind dann Persönlichkeiten, die ihre Zeit maßgeblich beeinflusst haben und oftmals eine ganz neue Zeitepoche eingeleitet haben. Heute, am ersten Weihnachtstag, soll auch ein Stammbaum im Mittelpunkt meiner Predigt stehen. Ich weiß, wenn wir in unserer Bibellese an Stammbäume und lange Ahnentafeln kommen, dann blättern wir meistens weiter, weil die Namen kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Ich möchte mal raten, lest sie mal genauer durch. Da stehen manche Kostbarkeiten drin, die auch heute noch zu Herzen gehen können. Sie stehen nicht umsonst im Wort Gottes, um irgendwelche Lücken zu füllen, sondern weil Gott doch dadurch das eine oder andere zu uns reden kann. Anlässlich unseres Michelfelder Familientreffens zu Pfingsten habe ich nach vielen Jahren, wo ich die Unterlagen gesammelt habe, schon durch meinen Onkel, der nicht mehr lebt, habe ich dann endlich das zum Anlass genommen, einmal die Ahnentafel der Familie Michelfelder zu erstellen. Bis 1590 ist sie urkundlich zurückzuverfolgen. Es ist sehr interessant, jeder Name steht da für eine Lebensgeschichte, eine Familiengeschichte, könnte eine Geschichte erzählen. Und ich konnte bei einigen durchaus etwas erzählen, was ihr Leben wichtig war. Ich möchte heute Morgen die Ahnentafel unseres Herrn Jesus lesen. Und sie steht ganz am Anfang des Neuen Testamentes, am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und wir wollen einmal sehen, was sich dort für uns verbirgt. Wir beginnen, es ist auch auf der Folie zu lesen. Da heißt es also, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern, Juda und Peretz. Peretz und Serach waren die Söhne Tamars. Der Sohn von Peretz hieß Hezron und auf ihn folgten Ram, Aminadab, Nachschon, Salmon. Boas, der Sohn von Rahab, Obed, der Sohn von Ruth, Isai, und schließlich König David. Von David stammte Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, Manasse, Amon, Josia, sowie Joachin und seine Brüder. Sie wurden ungefähr zu der Zeit geboren, als das Volk von Juda nach Babylon verschleppt wurde. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren und auf ihn folgten Zerubabel, Abihud, Eliakim, Assor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan und Jakob. Das Volk Israel war in die Bedeutungslosigkeit versunken. Die glanzvolle Zeit des König Davids existierte nur noch in Erinnerung und in Schriften und vom weltpolitischen Ruhm eines König Salomo war nichts mehr zu übrig. Die Königslinie Judas war mittlerweile also im Sande verlaufen. Wir lesen diese ganz unbekannten Namen, die ich gerade vorgelesen habe zuletzt, die da so unten stehen, ja, völlig Namen, die kennt keiner von uns. Sie haben auch nicht, dass wir wissen, irgendeine besondere Bedeutung gehabt. Wäre das damit zu Ende gewesen, dann wäre es ja so gewesen. Aber was sollten dann all diese Namen, die dort in diesem Stammbaum verzeichnet sind? Aber es ist zum Glück nicht das Ende. Denn jetzt passiert es, ganz unerwartet, wird diese gleichmäßige Generationenfolge unterbrochen. Wir können es an unserem Text auch hören. Matan zeugte Jakob, lesen wir es von hier. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Plötzlich also etwas ganz Neues. Und ich fand das so beeindruckend, dass ich mir vorstellen kann, dass die genannten Namen, die wir gelesen haben, Abiud, Eliakim, Assur, Zadok und so weiter, dass sie sich im Himmel eigentlich sehr freuen werden darüber, dass aus ihrer Linie der Messias hervorgegangen ist. Ja, dadurch hat ihr Leben ja auch eine tiefe Bedeutung bekommen, denn ohne sie gäbe es ihn ja nicht. Durch Jesus bekommt also nicht nur dort, sondern auch hier immer ein Leben Bedeutung, das ohne ihn bedeutungslos und sinnlos geblieben wäre. So ist das, wo Jesus eintritt, wo er eingelassen wird. Und dieser Jesus sollte nun in der Tat seine Zeit entscheidend prägen. Er sollte die Welt bewegen und verändern, wie keiner vor oder nach ihm. Ich sage es immer wieder, dass wir heute das Jahr 2022 zählen. Es stimmt zwar nicht ganz um einige Jahre nach der Geburt Christi. Die ganze Zeitrechnung hat Jesus Christus im Mittelpunkt. Vor Christus, nach Christus. Welch einen Einfluss darüber hinaus hat Jesus gehabt, das wären viele Predigten, um das deutlich zu machen, wie sehr durch seinen Einfluss der Vorteil der Menschheit verändert wurde. Jesus wurde von einem Menschen, von Maria geboren. Aber letztendlich ist Jesus nicht von der Weltgeschichte hervorgebracht worden, sondern Gott hat selbst eingegriffen. Jesus kommt von Gott her, das lesen wir hier. Deshalb ist auch die Geschichte, die Jesus gemacht hat, eine besondere Geschichte. Mit Jesus schreibt Gott nun seine Geschichte weiter. Und diese Geschichte nennt man deshalb auch die Heilsgeschichte, die Geschichte zur Rettung der Welt. Hier schließt sich dann der Kreis zum Anfang des Stammbaums, Abraham, der erste Name, der genannt wurde. Hier hat Gott begonnen, seine Geschichte neu in dieser Welt zu schreiben. Mit der Absicht, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Damit hat alles begonnen, indem Gott einen Mann aus seiner Heimat in Chaldea, in Ur, das ist heute Irak herausgerufen hat aus der Götterverehrung, der Götzenverehrung der Menschen dort und ihn sich als den wahren Gott bekannt gemacht hat. Er wurde zum Stammvater des Volkes Israel und aus Israel ist Jesus hervorgegangen. Darum war das diese Berufung Abrahams vorausschauend von einer weitgehenden Bedeutung, die er nicht ahnen konnte, zumindest nicht sofort. Jetzt ist Jesus Zielpunkt und Erwählung Abrahams geworden. Nun konnte dieser Segen zu allen Völkern kommen. Gott hat seinen Retter für die ganze Welt endlich gesandt. Darum feiern wir Weihnachten und alle Feste danach. Darum ist Jesus der Mittelpunkt der Heilsgeschichte Gottes. Heil bedeutet Rettung. Darum heißt Jesus auch der Retter mit dem etwas älteren Wort Heiland. Ein schönes Wort. Der das Heil der Rettung bringt, der Heil macht, der gesund macht, der zurechtbringt. Jesus gibt nämlich uns allen die Möglichkeit, aus unserer Schuld und Verlorenheit gerettet zu werden. Und das ist das, was mit Weihnachten begonnen hat. In die Unheilsgeschichte dieser Welt, mit Tod, Sünde und Verderben, schreibt Gott seine Geschichte ganz neu. Die Geschichte des Lebens, die Geschichte der Liebe, die Geschichte des Heils. Bedenke es, wie jeder Mensch hast auch du, habe auch ich Teil an der Geschichte dieser Welt. Denn wir alle haben ja Eltern und haben Voreltern, auch wenn wir unsere Stammbaum vielleicht nicht so weit kennen. Das ist wahr, aber ich frage dich heute Morgen, hast du auch Anteil an der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt? Du bekommst daran Anteil an dem Segen, der in Jesus Christus auch für dich bereit liegt, dass dein Leben nicht in der Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit versinkt. Wer das, diesen Segen in Jesus Christus für sich abruft, ihn annimmt, der wird zu einem Teil von Gottes Plan zur Rettung dieser Welt. Das ist schon einmal wirklich bewusst geworden. Heilsgeschichte, das ist nicht etwas, was irgendwie nur außer uns passiert, sondern du selbst, ich, darf ein Teil des Planes Gottes werden für diese Welt. Dann in der Umgebung, wo wir leben, diesen Jesus zu bezeugen, sein Licht weiterzutragen, seine Freundlichkeit auszustrahlen, ihn zu bezeugen, für ihn zu werben, in seinem Sinne zu handeln. Das und noch viel mehr macht dich zum Teil von Gottes Plan in dieser Welt. Licht der Welt zu sein und schon ein wenig Licht erhält einen ganzen Raum. So bekommt dein Leben eine Bedeutung. Nun darfst du an dem mitwirken, dass auch andere Menschen erfahren, wer Jesus ist. Deswegen sage diese gute Nachricht weiter an Menschen deiner Umgebung. Gott hat mir ganz neue Freude und auch für Fantasie geschenkt, wie das möglich ist, dass man wirklich das Evangelium, sei es in einer schriftlichen Form, in einer guten Weise, einmal jemandem weitergibt, dass er sich damit beschäftigen kann, dass er sich damit auseinandersetzen kann. Lass uns also da darum beten, Herr, wie kann ich ein Teil deines Plans sein für diese Welt in meiner Umgebung, da wo ich lebe? Eine spannende Frage. Sonst bleibt das mit Weihnachten irgendwie nur weit von uns weg. Jesus Christus ist der, der allen Menschen Rettung bringt und jedem tiefe Bedeutung in Gottes Plan. Jesus, das ist mein zweiter Punkt, ist, wie schon angedeutet, aber auch der Erbe eines schuldbeladenen Geschlechts. Wahrscheinlich gibt es heute nicht mehr sehr viele Menschen, die ihren Stammbaum, ihre Ahnentafel kennen. Was vor den Großeltern liegt, das liegt für uns, für die meisten schon im Dunkeln. Könige und Fürsten allerdings können ihre Herkunft lückenlos über lange Zeit nachweisen, manche über 1000 Jahre, wie auch jene verstorbene Königin Elisabeth aus England. 1000 Jahre Rückverfolgung der Königslinie. Wenn sich jemand um seinen Stammbaum kümmert, dann wohl darum, weil er irgendwo mal eine bekannte Persönlichkeit war. Mit einem solchen Stammbaum kann man gut angehen. Meiner Vorfahren ist ein berühmter Politiker oder ein besonderer Musiker gewesen. Ja, dann Stamm, oh ja. Nun finden wir im Stammbaum Jesu auch viele berühmte Namen. Viele Könige sind darunter. Bitte mal für die erste Folie Samuel einzublenden. Viele sind dahinter, die Könige nach David zum Beispiel. Aber ist das wirklich eine Vorfahrenslinie, auf die er stolz sein könnte, mit der er angeben könnte, statt was ich für einen makellosen, wunderbaren Stammbaum habe? Da stehen nämlich so ein paar Dinge drin, die dafür eigentlich gar nicht passen, die man eigentlich lieber weglassen sollte. Ja, wo man eigentlich zusammenzucken muss, wenn wir das lesen. Wenn das zum Beispiel steht, dass mit der Tamar, Peres und Serach waren die Söhne Tamas. Ja, wer war denn Tamar? Tamar war die Schwiegertochter des Stammvaters Juda. Sein erster Sohn wurde getötet wegen seiner Sünde und nun gab es das Gesetz in Israel, dass dann einer der Brüder des Verstorbenen an die Stelle dessen treten musste, um Nachkommenschaft zu erzeugen, damit der Stammbaum weitergeht. Und diese Tamar hat sich als Prostituierte verkleidet und hat ja Juda verführt. Das heißt, diese Söhne sind eigentlich aus seiner eigenen Schwiegertochter gezeugt worden. Das ist nicht so schön, nicht so angenehm, oder? Das passt irgendwie da nicht hin. Und dann taucht auch noch der Name Rahab unter den Vorfahren Jesu aus. Wieder eine Prostituierte. Wer kennen Sie von dem Bericht der Eroberung Jerichos? Und wenn es jetzt auch noch schließlich heißt, König David, ich werde bei der nächsten Folie dazu nehmen, von David stammt der Salomo ab, der Sohn von Urias Frau. Ja, also, dass er da doch wenigstens dezent verschwiegen werden können. Musste das hier drin stehen? Wir kennen doch diese unselige Geschichte, wie David sein Auge auf diese Bathseba geworfen hat, Ehebruch mit ihr betrieben hat und um es zu vertuschen, dass ein Kind entstand, noch ihren Mann umgebracht hat, an der Ehebruch und der Mord begangen hat. Das steht hier drin und von dieser Frau ausgerechnet stammt auch noch Salomo, der Nachfolger Davids, ab. Vielleicht ist es sogar Absicht, dass diese Dinge alle so ausdrücklich erwähnt werden. Die Bibel versäumt es bekanntlich nicht, auch die Sünden und Schwächen und Fehler derer aufzuschreiben, die ansonsten Großes bewirkt haben und Segensgestalten gewesen sind. Ich glaube nicht, dass Gott ein Interesse hat, dieses unbedingt mutwillig ans Licht zu zerren, irgendwie sich daran genüsslich zu ergehen, schaut, was die alle gemacht haben. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass er darin seine Gnade auflöchern lassen möchte, dass er sagen will, schaut her, die waren auch nicht besser als ihr im Grunde und trotzdem habe ich sie gesegnet. Trotzdem habe ich sie erwählt, trotzdem habe ich sie geliebt und gebraucht, trotz ihrer Fehler. Gott sei Dank kann ich nur sagen, ja, dann können wir sagen, ja, Herr, danke, dass du auch mit mir gnädig und geduldig bist. Dass diese Helden nicht überzeichnet werden und wir uns ducken müssen, dass wir da nicht mitkommen. Nein. Paulus sagt, wenn die Gnade mächtig, wenn die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Welch ein Handeln Gottes, dass er das nicht verschweigt. Und wenn sowas in unserem Stammbaum sich finden würde, dann würden uns die Haare zu Berge stehen. Jesus aber lässt es sich gefallen. Denn Jesus war bereit, der Erbe eines schuldbeladenen Geschlechtes, einer schuldbeladenen Menschheit zu werden. Beim Stichwort Erbe fällt mir der ominöse reiche Onkel in Amerika ein. Übrigens, ihr könnt sicher sein, dass bei den meisten von euch in den Vorfahren auch der ein oder andere dabei war, der vor 100, 200, 300 Jahren nach Amerika ausgewandert ist, aus der Enge Deutschlands. Könnt ihr sicher sein, auch wenn ihr es nicht wisst. Manch einer ist durch eine unverhoffte Erbschaft des reichen Onkels von Amerika schon reich geworden. Allerdings kann ein Erbe auch sehr unangenehm sein, wenn nämlich der Erblasser Schulden hatte. Auch Schulden werden bekanntlich vererbt. Ein Erbe mit Schulden darf man ja ausschlagen. Und je nachdem, wie groß die sind, würden wir es wahrscheinlich auch ausschlagen. Aber überleg mal, welche eine Schuld auf diesem Stammbaum deutlich wird. Jesus hätte auch sagen können, das interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding, interessiert mich nicht, was da alles war. Nein, Jesus wollte sein Erbe annehmen. Er wollte für die Schuld aufkommen, die der aufgelastet wurde, aus freien Stücken. Darum heißt es, wird Josef gesagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und Jesus heißt bekanntlich Retter, Gott rettet. Ihr wisst, was eine Erblast ist. Definition aus einer vergangenen Zeit stammender, belastender Tatbestand, unbewältigtes Problem. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt als Mensch, damit er die Erblast deiner und meiner Schuld auf sich nehmen konnte, auch die noch nicht geschehen war. Denn Jesus hat auch unsere Schuld getilgt, als er am Kreuz auf Golgatha, der Reine für die Sünder, an unserer Stelle gestorben ist. Das ist schon ein Grund, weshalb wir Weihnachten gar nicht verstehen, wenn wir es nicht auch mit Karfreitag und Ostern verbinden, mit dem Opfer Jesu, mit seiner Auferstehung. Dann würden wir gar nicht verstehen, worum es letztlich dabei gegangen ist. Jesus ist aus einem Stammbaum von Sündern hervorgegangen. Und er war rechtlich gesehen ein Sohn Josefs. Oder Sohn Josefs gehalten, rechtlich gesehen. Er war aus einem Stammbaum von Sündern hervorgegangen, um der Heiland und Helfer von Sündern zu sein. Und nicht Leuten, die schon gut genug sind, noch Lob und Anerkennung zu zollen. Auf manche einem Leben liegt ein Schatten der Vergangenheit, wie auch dies ein großer Schatten der Vergangenheit behafteter Stammbaum ist. Ein Schatten der jüngeren oder späteren Vergangenheit. Manch einem nur durch den Nationalsozialismus schuldig geworden ist oder andere Dinge, der dann Leiche im Keller hat oder so etwas. Wenn es einen Schatten der Vergangenheit gibt, eine Erblast, was dich verquält und verfolgt, dann komm endlich zu dem Jesus, der dich allein davon befreien kann. Komm endlich zu dem, der allein dein Retter sein kann, der auch dich aus dieser Erblast befreien kann. Jesus kennt doch das alles. Er kennt deine verborgene Schuld, deine verborgene Not. Darum bekenne ihm das und lass dich von seinen Verstrickungen lösen. Alle, die gestrauchelt sind, alle Gefallenen, alle, die zerbrochen sind, die an den Rand der Gesellschaft geraten sind und dafür verachtet werden. Sie alle dürfen sich doch der Liebe und Zuwendung Jesu gewiss sein. Jesus ist der Erbe eines schuldbeladenen Geschlechts geworden und hat unsere Schild getilgt und eine neue Zukunft für uns möglich gemacht mit sich. Noch ein drittes. Jesus ist auch der Erbe des König David. Es wurde in Bethlehem eben auch der Erbe eines Königshauses geboren. Oft hat Gott es in den Jahrhunderten zuvor versprochen, dass er einen Nachfolger berufen wird auf den Thron Davids. Sehnlichst hat Israel darauf gewartet, vor 2000 Jahren ganz besonders. Und dann ist Gottes Wahl auf Jesus gefallen und welch ein Verhängnis, dass das Volk es nicht begriffen hat. Und wir bis heute, viele auch nicht. Gottes Wahl ist dabei auf Jesus gefallen. Wir besingen ihn hier in vielen Liedern als den Sohn Davids. Das ist die Bestimmung Jesu von Gott her, König zu sein, Erbe David zu sein, ein König von Gottes Gnaden. Aber was nützt ein Titel ohne Mittel? Es gab damals keinen Königshof von David mehr. König Herodes kam aus Edom, er war kein Jude und er regierte mit Hass und Grausamkeit. Jesu Voreltern waren völlig mittellos. Sie konnten sich über 1000 Jahre von David her ableiten, aber dafür konnten sie sich nichts kaufen. Das war für sie völlig bedeutungslos. In diese Familie wurde Jesus hineingeboren. Jesus war wohl Erbe und Träger königlicher Würde und wurde doch nicht in einem Königspalast geboren. Er wuchs ohne Aufsehens auf, ohne Bedeutung wie seine Familie und lebte in äußerster Niedrigkeit. Genauso hat er auch gelebt und gewirkt, unscheinbar, demütig, völligen Gewaltverzicht. Denn das können wir doch ablesen von dem, was da Weihnachten geschehen ist. Wenn der in diese Welt kommt, nicht der Superheld kommt, nicht mit äußerer Gewalt reinschlicht und mit Gewalt sich durchsetzt, sondern wenn der als Kind geboren wird, dann kann man daran ablesen, wer er wirklich ist, dass er auf jede Gewaltanwendung völlig verzichtet und dass sein Weg ein anderer sein würde in Unscheinbarkeit und Demut. Und doch war Jesus ein König. Dieser Königssohn setzte weder seine göttliche Macht ein, um sich gegen die Führer Israel durchzusetzen, er missbrauchte auch nicht weltliche Macht, um seinen Anspruch durchzusetzen und die Herrschaft zu erringen. Darauf hat er verzichtet und wir tun gut daraus, auch wir darauf verzichten in der Gemeinde und unter anderen Menschen. Vor Pilatus hat er gesagt, ich bin ein König, aber sein Königtum ist nicht das von dieser Welt. Darum singen wir ja in einem Adventslied, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Zepter ist der Herrscherstab der Könige, ein Sinnbild ihrer Macht. Aber Jesus wollte eben nicht mit äußerer Gewalt ein sichtbares Reich aufrichten. Das Königtum Jesu war seine Barmherzigkeit. Sein Heldentum war der machtvolle Ansatz der göttlichen Liebe. Darin war er ein Held. Und hat diesen Weg der Liebe bis zum Schluss nicht verloren, nicht verlassen. Weder seinem Leben durch Widerstände, noch vor seinem Tod, noch in seinem Tod. Jesus hat dieses Heldentum der Liebe bis zum Schluss durchgehalten. Das ist sein Heldentum. Darin ist er ein Held. Und was hat er dadurch für diese Welt an Veränderungen gebracht? Niemals gab es eine stärkere Veränderungskraft als durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Welch ein Held. Und so wirbt er mit seiner einzigartigen, bedingungslosen Liebe um unser Herz, wie wir gestern auch in der zuerst gehenden Predigt gehört haben, um von dort aus zu regieren, in uns und durch uns. Das ist der Weg Jesu in dieser Welt, in dieser Gnadenzeit, in der wir leben, bis er mit Macht einmal wiederkommen wird. Jesus ist ein Stammbaum eingegangen, über den mancher damals die Nase gerümpft hat. Da werden ja auch einige Frauen erwähnt. Nun, das ist für damalige Zeit indiskutabel. Da wurden die gar nicht genannt, die waren gar nicht so wichtig, wo sie ja ohne sie niemals jemand hätte geboren werden können. Paradox, aber so war es damals. Es befinden sich auch Menschen darunter, die nicht aus Israel stammen, sondern aus heidischen Völkern, wie Tamar zum Beispiel. Oder auch Ruth, von der wir lesen, die aus Moab stammt. die Frau Obeds, Großmutter von König David. Gott wendet also in Jesus ausnahmslos allen Menschen seine Liebe zu, auch den Völkern außerhalb Israels. Wenn er in dieses Erbe eingetreten ist, in dem auch Frauen sind, die nicht aus Israel stammen, dann gilt seine Liebe heute auch ihnen allen und jedem Menschen. Wenn Ruth genannt wird, ist das für uns auch aktuell wichtig, denn wir würden sie heute Migrantin nennen. Sie war eine Ausländerin in Israel und fand dort liebevolle Annahme und sogar eine neue Heimat. Jesus hat sich bestimmt darüber gefreut, als ihm aufgegangen ist, dass seine Ahnmutter auch Ruth war aus Moab. Sich sicherlich darüber gefreut, dass auch sie mit zu seinen Ahnmüttern gehört, und sie im Himmel wird stolz, dankbar, froh darüber gewesen sein, dass sie dazu beitragen durfte. Die Familie war ja in der Hungersnot weggegangen von Bethlehem, und dann starben im Laufe der Zeit die Söhne des Auswanderers und die dort geheirateten Töchter. Einer von den beiden, Ruth, kam dann ihm wieder zurück, weil sie in Israel leben wollte. Wir handeln auch darum in seinem Sinne, wenn wir auch heute für Flüchtlinge ein offenes Herz haben, die aus schrecklichen Kriegen auch in unserem Land Zuflucht und Sicherheit suchen. Persönlich als auch als Gesellschaft ganz allgemein. Und wenn wir gestern Abend Mechad und Martin begrüßt haben, dann sehen wir, was Gott kann. Welchen Segen hier auf diese Menschen liegen kann, welche Segensträger sie sein können. Wunderbar. Ein offenes Herz für sie haben, sie in Liebe ansehen, selbst wenn hier ihnen Hass und Ablehnung entgegengebracht wird. Und es gibt dafür diese Feindschaft und Ablehnung einen Ausdruck, nämlich der heißt Pushback. Zurückstoßen. Wenn solche Flüchtlinge an EU-Grenzen gewaltsam zurückgestoßen, zurückgeprügelt werden. Und es ist beschämend, wenn immer noch heute im Mittelmeer zahllose von diesen Menschen ertrinken, die aus tiefer Not Rettung suchen, Hilfe suchen. Lass mich das immer so sagen. Es gibt ja manche, die sagen, na, wir können, Deutschland kann da nicht alle aufnehmen. Ihr Lieben, lasst uns solche dummen Sprüche bitte nicht übernehmen. Wer sagt denn sowas, dass wir alle aufnehmen müssen? Um damit zu sagen, wir brauchen sich darum zu kümmern. Nein, dieser Spruch ist nicht im Sinne Jesu. Natürlich können wir nicht alle aufnehmen, aber die kommen und die ein Anrecht bekommen, hier zu sein, ihnen zumindest, soll doch unsere Liebe und Wertschätzung gelten, immer da, wenn wir von hören oder ihnen sogar begegnen, wie wir das gestern wieder gesehen haben. Habt ihr gemerkt, dass von Jesus in der geltenden Jahreslosung das Gegenteil gesagt wird? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Pushback. Den werde ich nicht aufstoßen, sondern wer zu mir kommt, den werde ich annehmen. In anderen Worten. Jesus ist Erbe eines Königthrons, aber eben als König der Wahrheit, der Liebe und des Erbarmens mit offenen Armen. Interessant, dass in dem Wort Erbarmen das Wort Arme steht. Das hat zwar sprachlich nichts zu sagen, ist aber trotzdem interessant. Erbarmen und Arme hängen zusammen. Jesu erbarmungsvolle Arme am Kreuz. Sollen wir nicht auch sie uns zum Vorbild nehmen, unsere innere Haltung werden lassen? Und Jesus steht unverändert an der Seite all derer, die wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, anderer Merkmale verachtet, benachteiligt und ausgegrenzt werden. Haben auch wir unseren Platz schon neben Jesus gefunden und damit auch in ihrer Seite? Lassen wir uns daran erinnern, Jesus ist der Erbe des König David. Das heißt mit anderen Worten, dass auch sein Volk Israel Jesus eines Tages als Herrn und Messias annehmen wird, als König auf dem Thron Davids. Ja, Jesus wird diesen Königsthron Israels einmal wirklich einnehmen. Und weil das so ist, sollten wir immer da, wo wir mit Antisemitismus zu tun haben, wo das sich wieder ausbreitet, an dieser Stelle daran denken und klar uns darzustellen, dass das nicht geht, dass das nicht im Sinne Gottes ist. Auch hier klar sein, weil dieser Jesus auch auf dem Thron Davids für Israel sitzen wird. Darum dürfen wir eben den Mund nicht halten, wenn Antisemitismus wieder einkehrt, sondern lernen, unseren Mund aufzumachen, bei Arbeitskollegen, bei Nachbarn und in Jesu Namen Klarstellung beziehen, wo es um die Ehre seines Namens geht. Jesus ist also der, durch den alle Menschen das Heil Gottes erfahren können. Jesus ist der Erbe eines schuldbeladenen Menschengeschlechts, um Erlösung zu bringen, Befreiung und Rettung. Und er ist auch der Erbe auf dem Königtum Davids, damit auch wir königlich lieben und Barmherzigkeit üben, wie er sie uns erwiesen hat und gelebt hat. Nur dann werden wir dem gerecht, der da in der Krippe seinen Anfang genommen hat und diesen Weg der offenen Arme Gottes und des Erbarmens weitergegangen ist, bis zum Ziel, bis er unser Herz, dein Herz erreicht hat. Überleg das mal. Welcher Weg war nötig, dass du von ihm hören konntest? Und du bist auch angenommen worden von dieser liebenden Barmherzigkeit und Güte dieses Herrn, der als Baby angefangen hat, seinen Weg, und der ihn in Macht und Herrlichkeit vollenden wird, bis hinein in eine neue Schöpfung. Darum, nimm es dir neu zu Herzen, dass seine Liebe jedem Menschen gilt und darum auch dir, egal wo du bist und welcher Schatten der Vergangenheit auch immer auf dir noch liegen mag. Mach dein Herz aber auch weit für die Menschen, deren Achtung und Liebe, Zuwendung und Menschenrecht verweigert werden. Und wo das geschieht, da wird Gott auch verunehrt, um zu dem Lied noch einmal zurückzukommen. Wo Menschen Zuwendung und Menschenrecht verwehrt werden, sie getötet, verachtet, misshandelt werden, wird auch die Ehre Gottes geschändet. Denn Menschen sind Gottes Geschöpfe. Gott hat sie nach seinem Bilde geschaffen. Auch das gehört mit auch in diese Predigt hinein. Und fasse dir ein Herz und bete darum, Herr, wie kann ich Gelegenheit finden, dich den Menschen weiterzugeben? Wie kann ich noch mutiger werden, noch direkter werden, dich diesem wunderbaren Herrn, der alles für mich getan hat, der mein Ein und Alles ist, von ihm, von dir, Herr, anderen weiterzusagen, dass auch sie das erkennen, dass wir doch neu das lernen, vielleicht auch durch eine Konferenz. Und werden wir auch so zu einem Teil von dem wunderbaren Plan Gottes für diese Welt, an deinem Arbeitsplatz, zu Hause, in deiner Familie, deiner Bekanntschaft, so wie du von Jesus her lebst, wie du von seinen offenen Armen her lebst und wie du das weiterlebst, dein Licht und deine Freundlichkeit, auch da wirst du Teil vom wunderbaren Plan Gottes für diese Welt, bis er kommt in Macht und Herrlichkeit. So segne Gott uns auch diesen und den nächsten Weihnachtstag, in dem wir uns mit Dankbarkeit und Demut und Freude besinnen, was wir dem zu verdanken haben, dass Jesus als Mensch geboren wurde und dem Weg, den er bis zu seinem Ziel weiterverfolgen wird. Und wir dürfen Teil dieses Planes sein. Amen.